Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, dem Themenkarussell. Heute mal mit einer exemplarischen Folge, in der wir uns das eine Thema vornehmen, aber uns in eine komplett andere Richtung entwickeln. Heute also mit folgenden Themen.
Impfung im Allgemeinen, Privilegien in der Corona-Pandemie und meine berufliche Zukunft als Versicherungsvertreter. Viel Spaß!
Heute wollen wir über den gesamten Themenkomplex Impfungen oder Arztbesuche sprechen. Aber bevor wir in das Thema reinstarten, hat David noch ein paar Themen für unsere Rubrik Themengewitter auf Lager. Welche sind das?
Genau, ich habe zwei passende Themen zur Neujahresfolge, also Folge 26. Da hatten wir uns ja mit dem Neujahresfasten beschäftigt. Und witzigerweise habe ich in den letzten Tagen einen Bericht gesehen in der Hessenschau, wo sie berichtet haben, dass es den Dry January gibt. Der Trend kommt aus Großbritannien und da geht es darum, dass man halt einen Monat auf Alkohol verzichtet. Und der Grund, weshalb das so ein bisschen aus Großbritannien gekommen ist, ist, dass auch da durch die Vorweihnachtszeit oder nicht nur durch die Vorweihnachtszeit, aber generell sehr viel Alkohol getrunken wird und dass man dann darauf mal verzichtet. Und dort hatten sie auch ein paar Fakten genannt. Und zwar ist es tatsächlich in Großbritannien zwischen den 14- und 49-jährigen Personen die höchstmögliche Todesursache. Und auch in Deutschland ist es bei 18- bis 64-jährigen Personen ist der Alkoholkonsum gesundheitlich riskant bei 6,7 Millionen Menschen. Und das, finde ich, ist schon ziemlich beeindruckend. Bei uns sind es dann in Anführungszeichen nur 74.000 Todesfälle jährlich durch Alkohol. Aber ich fand spannend, dass quasi ich, der diesen Trend gar nicht kannte, gesehen hat, dass es sowas auch im Ausland gibt, beziehungsweise dass es diesen Trend in dem Sinne, die Aufmerksamkeit für dieses Thema schon gibt. Und ich hatte noch das Thema Fleisch angesprochen. Da verzichte ich ja jetzt auch noch bis Ende März darauf. Und zwar wurde gestern beziehungsweise vorgestern ein Gesetzesentwurf entschieden. Und zwar, dass Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2022, keine männlichen Küken mehr getötet werden. Und da ist ja, also die werden ja getötet, weil sie nicht viel Fleisch ansetzen und weil sie quasi nicht weiterverwertet werden können in der Fleischproduktion. Und 2024, also zwei Jahre später, soll das Ganze auch so minimiert werden, dass Hühnerembryonen bis nach dem sechsten Bruttag nicht mehr getötet werden können, was aber wohl ein bisschen utopisch ist, weil also bisher gibt es keine Technologie dafür, aber es soll eingeführt werden, weil quasi aktuell die Embryonen zwischen dem 9. und dem 14. Bruttag getötet werden und da haben die Hühnerembryonen halt schon ein Schmerzempfinden, weshalb das dadurch untersagt werden soll. Und da bin ich mal gespannt, ob das eingehalten werden kann. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Auf jeden Fall mal Zeit, dass sich die Länder und die Bundesregierung da auf eine gemeinsame Zielsetzung auch geeinigt haben. Ich habe heute nur ein Thema und ganz kurz mitgebracht, eine feierliche Bekundung. Wir nehmen diese Folge am Tag nach dem Amtseid von Joe Biden auf. Das heißt, das ist auch unsere erste Folge, die wir aufnehmen, während Donald Trump kein US-Präsident mehr ist. Das Jahr 2021 fängt sehr, sehr gut an. So kann es weitergehen. Wir wollen heute über Ärzte oder Impfungen oder ganz generell einfach mal über unsere Erfahrungen sprechen. Und einfach mal kurz generell die Frage an dich, David. Bist du eine Person, ich gehe jetzt mal davon aus, so die Gesellschaft, trenne ich jetzt mal in Leute, die haben ein Problem mit Ärzten, gehen da lieber nicht hin, vielleicht auch so eine Phobie davor, und Menschen, denen ist es egal, sondern die müssen das halt machen. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die da richtig Spaß dran haben. Wo ordnest du dich denn ein und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht?
Ich bin definitiv die Person zur Letzteren, die zur letzteren Gruppe gehört, also die eher hingeht, wenn sie hin muss, und nicht alles im Vorhinein überprüfen lässt. Wobei ich auch gemerkt habe, ich glaube, diesen Trend, den gibt es eigentlich auch nur in Deutschland, weil wir ja so ein gutes Gesundheitssystem haben, und weil wir für die, also zumindest wenn es kassenärztliche Behandlungen sind, dass dafür uns keine Kosten anfallen. Und da gab es ja auch mal die Praxisgebühr von 10 Euro, die das so ein bisschen unterlassen sollte oder einschränken sollte. Ich gehöre auf jeden Fall aber zur Gruppe, die nur hingeht, wenn sie hin muss. Geht's dir auch so?
Bei mir hat sich das ein bisschen geändert über die letzten Jahre. Und zwar war ich vorher auch ähnlich wie du, wirklich, wenn man dann mal krank war und man eine AU-Bescheinigung oder sowas brauchte, dann bin ich hingegangen. Aber es hat sich mittlerweile tatsächlich geändert. Also ich bin immer sehr frühzeitig bei meiner Ärztin und lass mich immer durchchecken, auch wenn ich quasi keine Symptome habe, weil mich das halt ein bisschen, also du hast gerade diese gute Infrastruktur angesprochen, die wir in Deutschland haben. Und dann würde ich mir sagen, weiß ich nicht, ob das nicht sogar ein bisschen doof wäre, wenn ich das nicht ausnutzen würde, dass mir erstens keine Kosten entstehen und dass ich die Möglichkeit habe, halt hinzugehen. Und wenn dann Dinge frühzeitig entdeckt werden können, ich habe zum Beispiel auch, ich mache relativ viel Sport und mache dann immer ein Belastungs-EKG und lasse mich durchchecken. Das hat sich jetzt während Corona ein bisschen geändert, weil ich habe mir gedacht, okay, jeder Gang, den du irgendwie zum Arzt gehen musst, der unnötig ist, also wo du quasi präventiv hingehst, den kannst du halt einfach mal sein lassen. Deswegen war ich jetzt quasi präventiv gar nicht mehr beim Arzt seit Corona, nur wenn ich halt Dinge machen musste. Und ein beliebtes Thema dazu ist ja der wunderbare Zahnarztbesuch. Und ich frage mich immer, weil ich hatte jetzt gerade, ich muss ein bisschen schmunzeln, ich hatte vor ein, zwei Monaten einen etwas längeren Zahnarztbesuch. Ich habe mir mit dem so ein bisschen vorne weggeschoben, aber das war sehr gut, dass ich dann da hingegangen bin und der war dann auch sehr angenehm. Ich habe dir, weiß ich noch, relativ lange danach irgendwie davon erzählt. Ich frage mich immer, als ich dann auf dem Stuhl da saß, woher diese Phobie vor Zahnärzten kommt. Und das weiß ich gar nicht bei dir, ob du jetzt, wie deine Meinung speziell zum Zahnarzt ist. Also wie ist die?
Die ist eigentlich ganz gut. Ich bin früher immer regelmäßig hingegangen. Das hat sich dann in den letzten Jahren, bin ich eigentlich fast gar nicht hingegangen. Aber man sollte auf jeden Fall hingehen, weil der Zuschuss der Krankenkasse sich erhöht, wenn man halt jährlich einen Kontrollbesuch hat. Und das habe ich, nachdem ich mich mal ein bisschen intensiver mit den Kosten beschäftigt habe, wie viel da so anfallen kann, habe ich schnell gemerkt, dass das doch sehr sinnvoll ist, regelmäßig hinzugehen. Und da auch nochmal der Punkt: Es kostet uns ja in der Regel nichts, wenn wir da hingehen. Also klar, eine Zahnreinigung ist dann nochmal so ein Extrapunkt. Aber ansonsten fallen für uns da ja keine Kosten an. Und weil es eben so teuer werden kann, finde ich, sollte man das auch wahrnehmen. Und man kann, je nachdem, wie häufig man dann auch seine Zahnarztbehandlung machen möchte, kann man auch überlegen, ob man eine Versicherung abschließen sollte. Wobei das ist in unserem Alter jetzt eher nicht so wichtig, sondern das kommt dann mit dem Alter, dass man spart. Also so ein Spartipp. Aber nochmal zu der Frage, um sie zu beantworten. Eine Phobie habe ich nicht, weil ich früher, glaube ich, auch so regelmäßig da war. Das Einzige, was mich immer genervt hat, war nicht wie bei vielen, glaube ich, das Geräusch von dem Bohrer oder so. sondern mich hat eher genervt, dass ich einen verhältnismäßig dünnen Zahnschmelz, glaube ich, habe. Und wenn dann der Zahnstein entfernt wird nach der Routinekontrolle, dann zieht das manchmal sehr unangenehm. Und weil die Zahnwurzeln ja auch sehr viele Schmerzen verursachen können, ist das etwas unangenehm. Aber eine Phobie habe ich auf jeden Fall nicht.
Bevor du den Versicherungsvertreter rausholst und noch irgendwelche Zahnzusatzversicherungen hier von Ergo oder wie sie auch immer heißen, aus dem Ärmel schüttelst, ich finde es spannend, weil ich glaube, dass ich mehr Leute kenne, die eine Phobie davor haben und die wirklich Angst haben. Und die, also ist ganz witzig, weil ich habe genau die gleichen Erfahrungen als Kind gemacht. Also ich bin da echt regelmäßig hingegangen. Und dann weiß ich, dass ich dann ein, zwei Jahre nicht mehr war. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Aber dass es mir fast unangenehm war. Und dann habe ich genau das Gleiche gelesen wie du, also die Versicherung, beziehungsweise dieser Zusatzbeitrag von der Krankenversicherung, dass es angerechnet wird. Und da habe ich auch gesagt, okay, es wäre ja doof, es nicht zu nutzen. Und vor allem, weil du halt, wie gesagt, weil keine Kosten für uns entstehen. Ich habe noch eine andere Frage, weil ich meine, niemand möchte uns zuhören, wenn wir über Zahnärzte sprechen. Das ist absolut nachvollziehbar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, und da kommen wir gleich so ein bisschen zu dem Elefanten im Raum, nämlich der gesamten Impfdebatte auch, dass ich aus irgendeinem Grund Spritzen nicht mag. Also nicht diese Panik, dass sie das nicht machen können, sondern ich kann dieses, also wenn quasi mir Blut abgenommen wird oder wenn ich geimpft werde, muss ich in die andere Richtung gucken. Ich kann mir das nicht angucken. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist dir das vollkommen egal?
Ich habe auf die Tage, wo ich weiß, dass ich eine Spritze bekomme, keine Lust. Und es stört mich jetzt auch nicht. Aber wenn ich mich dazwischen wählen könnte, würde ich auf jeden Fall keine Spritze nehmen wollen, weil braucht man halt nicht.
Weil eine Freundin von mir, die hatte mir mal dazu gesagt, sie findet das interessant, wenn das Blut abgenommen wird. Sie muss da unbedingt hingucken. Und ich glaube, wenn ich da hingucken würde, würde ich halt nicht mehr sitzen oder stehen, sondern dann auf einmal auf dieser Liege liegen, weil ich umgefallen bin. Also ich bin da auch ganz, der Arm tut danach auch relativ lange weh und da habe ich auch keine Lust drauf. Wo wir aber jetzt über Spritzen sprechen, das ist so ein bisschen der, wie gesagt, der Elephant in the Room. Corona-Impfung, das Jahr 2021 begann ja eigentlich mit der Hoffnung, jetzt werden alle geimpft, jetzt stockt es ein bisschen, Deutschland fällt ein bisschen mit seinen Impfungen pro Woche zurück. Wichtigste Frage erst einmal, lässt du dich impfen? Wie ist deine Meinung dazu? Da hatten wir im Vorhinein ja schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, also ich lasse mich impfen und ich bin auch generell pro Impfung. Ich würde quasi mich immer nur also das impfen lassen, was wirklich wichtig ist und empfohlen ist. Also ich würde jetzt nicht irgendwie eine Impfung gegen Malaria nehmen, auch wenn ich nicht weiß, dass ich ins Ausland fliege oder in Risikogebiet. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall dafür, auch wenn es quasi immer ja die Nebenwirkungen gibt, wie du es gerade schon gesagt hast, dass dann der Arm wehtut. Und häufig bei Impfungen ist es dann ja auch, dass man dann mal flach liegt oder so und dann krank ist. Und ja, aber vieles muss ja auch nur selten gemacht werden. Und das hat mich gewundert, weil wenn man häufig auf Reisen geht oder vor allem ja früher auf Klassenfahrten, dann heißt das ja, ja, nehmt euer Impfbüchlein mit, wo quasi steht, gegen was ihr geimpft seid. Und dann war auch ein Zufall durch die App von meiner Krankenversicherung, da gibt es halt so ein Bonusprogramm und die hat halt gesagt, ja, hey, wenn du dich impfen lässt oder quasi eine Impfung auffrischen lässt, dann kriegst du halt Punkte. Und weil ich mich gar nicht so in dem System auskannte, habe ich dann einfach mal das Büchlein mitgenommen, bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, so ja, brauche ich hier eigentlich eine Impfung? Und er hat gemeint, ja, also die eine Impfung müsste man nächstes Jahr mal wieder auffrischen, aber ansonsten ist alles auf dem aktuellsten Stand. Und ich konnte mich schon nicht mehr erinnern, wann ich mich das letzte Mal impfen gelassen habe. Also von daher, es sind so wenige Impfungen, dass ich sagen würde, man sollte sich auf jeden Fall gegen das Wichtigste impfen lassen.
Ich finde auch, dass, ich meine, hier muss man auch dazu sagen, der Transparenz wegen, hier sprechen zwei absolute Nicht-Mediziner miteinander über einen medizinischen Eingriff, kann man das ja mal sagen. Deswegen, alle Fakten sollten hier behutsam bewertet werden, wenn wir irgendwas nennen. Aber ich finde auch die Debatte darüber auch hochproblematisch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich das legt, dass viele Leute mit der Impfung halt auch einfach die Rückkehr der Normalität sehen und dann auch sagen, okay, es gibt vielleicht Nebenwirkungen, aber die akzeptieren wir. Ich verstehe halt überhaupt nicht diese Diskussion darüber, ob man sich halt impfen lässt oder nicht, weil ich ja die Impfung vergleiche mit einer möglichen Corona-Infektion. Und eine Corona-Infektion, ohne da jetzt böse sein zu wollen, aber du weißt gar nicht, was du davon bekommst. Ja, also es kann an dir sehr, sehr leicht vorbeigehen und du merkst gar nicht, dass du es hast, oder du hast sehr, sehr schwierige und langfristige Konsequenzen, mit denen du dann leben musst. Deswegen finde ich die Debatte manchmal ein bisschen komisch. Wo du gerade gesagt hast, dass du mit deinem Impfbüchlein, mit dem kleinen gelben Impfbüchlein bei deinem Arzt warst. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so war ich bei meiner Hausärztin, habe das Gleiche gemacht und habe dann gedacht, so ja, ich bin da schon fein raus. Und ich habe es perfekt getroffen, weil ich glaube, ich habe 6 Impfungen oder so auf einmal bekommen, wo sie mir dann gesagt hat, ja, okay, dann kommst du nächste Woche mit und dann lagern wir das, musst du das so alles im Kühlschrank lagern bis dahin und dann wirst du geimpft. Das fand ich tatsächlich ein bisschen too much. Also es war echt ein Ticken zu viel, weil 6 Impfungen auf einmal, danach lag ich tatsächlich flach. Also da lag ich einen halben Tag, glaube ich, im Bett und habe gedacht, boah, gut, Gott sei Dank gibt es Netflix. und ich kann ein bisschen irgendwie Schokolade oder Chips oder sowas essen. Weil das war echt ein bisschen viel. Aber deswegen weiß ich nicht, ob das so eine Diskussion zwischen uns wird, ist ja ähnlich, weil wir beide da ähnlicher Meinung sind. Da möchte ich ein bisschen eher darüber reden, welche Zahlen wir gerade im Moment bei den Impfungen sehen. Also ich glaube, das perfekte Beispiel ist ja auch schon in den Medien bekannt, ist ja Israel. Israel hat ja schon weit über 30% der Bevölkerung durchgeimpft. Deutschland da im Vergleich 1,5, Stand 21. Januar. Wieso geht das bei uns so langsam? Also mal einfach gefragt.
Viele würden ja jetzt sagen, ja, der Spahn, der hat da nicht für genügend Impfdosen gesorgt. Aber ja, also ich persönlich würde sagen, es ist viel vorbereitet und ob man dann direkt einen Vergleich ziehen kann, ist schwierig, weil jede Organisation hat ja den Impfstoff oder jedes Land hat ja den Impfstoff anders überprüfen lassen und dementsprechend voreilig oder eben quasi mit mehr Gewissheit geprüft. Und wie es Deutschland gemacht hat, fand ich es schon richtig. Und dass es jetzt halt Probleme bei der Lieferung von Dosen gibt. Also ich glaube, das ist auch mehr das Problem als das Vorhandensein von den Impfzentren.
Ja, also man muss ja dazu sagen, ja, also Israel hatte die Möglichkeit deutlich früher zu beginnen, auch mit der Impfung. In der Europäischen Union ist es ja quasi zentral geregelt mit der europäischen Behörde. Das heißt, die EU-27 konnten gleichzeitig anfangen zu impfen. Das war, ich glaube, Anfang Januar oder Ende Dezember oder sowas der Fall. Also rund um den Jahreswechsel. Großbritannien war ja noch deutlich früher. Und deswegen haben sie auch einen kleinen Vorsprung. Wie findest du denn eigentlich, man muss dazu ja auch sagen, das ist natürlich auch eine emotionale Diskussion, deswegen finde ich das vollkommen okay, wenn wir da einfach mal auch unterschiedlicher Meinung haben. Wie findest du die Strategie, Risikogruppen? Ich glaube, wir haben angefangen mit über 90-Jährigen und dann Pflegepersonal und danach sind wir quasi weiter runtergegangen, jetzt sind wir bei Krankenhauspersonal. Findest du das einleuchtend oder hättest du gesagt, okay, first come, first serve?
Also first come, first serve sehe ich auf keinen Fall, weil ich meine, es gibt viele Leute und wahrscheinlich mich oder uns auch eingeschlossen, die sagen würden, hey, ja, ich würde mich jetzt schon gerne impfen lassen und dann mehr an sich selbst denken und das vielleicht auch gar nicht mehr im Vordergrund, aber es gibt halt einfach nicht die Kapazität, so viele Massen, die dann sich irgendwie jetzt impfen lassen wollen würden, auf einmal impfen zu lassen. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man eine bestimmte Strategie fährt. Und ich finde es auch gut, wie es Deutschland quasi gestaffelt hat. Und andere Länder haben ja auch ein bisschen andere Strategien. Das finde ich soweit gut. Ich finde es nur verwunderlich, wie doch eingeschränkt oder wie viele Leute dann doch geimpft werden müssen, weil zum Beispiel meine Großeltern, die sind beide über 80 und gehören auch beide unabhängig von ihrem Alter zur Risikogruppe und denen wurde noch nicht Bescheid gegeben, dass sie irgendwie einen Termin ausmachen oder so oder dass sie sich impfen lassen können, obwohl sie quasi zur obersten Kategorie gehören, weil sie halt noch bei sich zu Hause wohnen und noch nicht in einem Altenheim oder so, wo sie da geimpft wurden. Und das zeigt ja auch ein bisschen, was es noch für ein weiter Weg ist, bis wir dann alle doch irgendwie geimpft werden.
In Nordrhein-Westfalen wurde gerade gesagt, weil das ist quasi genau die nächste Stufe, also die über 80-Jährigen. Und es wurde gesagt, dass diese Personen sich jetzt aber von einer telefonischen Vereinbarung eines Termins absehen sollen, sondern über das Internetformular das machen wollen oder machen sollen. Und ich habe die Nachricht gerade eben gelesen, habe mir auch einfach ein bisschen das Lachen verkneifen müssen, weil ich mir auch gesagt habe, das hätte man besser organisieren können. Da bin ich auch ein bisschen stinkig drüber, weil ich bin nämlich absolut deiner Meinung. Ich finde den Plan, dass man sofort die Risikogruppen impft, absolut richtig, weil darum sollte es das eigentlich gehen, ja, also den Schutz von Risikogruppen, dass man das jetzt so, also ich kenne auch viele Leute, die quasi in einem älteren Alter oder jetzt in der Risikogruppe gehören, die alle auch keinen Brief oder keine Nachricht darüber bekommen haben, das ist wirklich ärgerlich. Und gerade eben hatte die Bundeskanzlerin, war in der Bundespressekonferenz und hat den avisierten Termin, wo quasi jeder von uns ein Impfangebot hat, also die wir nicht zur Risikogruppe gehören, die also einfach, sagen wir mal, ich glaube in Stufe 6, also das wäre ja dann der Rest im Impfplan, geimpft werden kann. Und das wurde jetzt ein bisschen zurückgeschoben. Man hat normalerweise gesagt, zweites Quartal, jetzt ist das Ende des Sommers, also das wird jetzt so August oder sowas werden, wo uns ein Impfangebot gemacht werden kann. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch Realist und habe mir auch vorgestellt, 80 Millionen Leute zu impfen in Deutschland, ist jetzt auch eine Meisterleistung innerhalb von Monaten. Aber so mit dem ganzen medialen Arbeit, also was an die Impfung als solches, was da für eine Hoffnung dran geknüpft wurde, dann jetzt zu sagen, nee, der Großteil oder ein Großteil der Leute muss halt noch bis August oder sowas warten, das finde ich tatsächlich relativ schwierig. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen schneller geht. Und andere Länder zeigen ja, auch beispielsweise Großbritannien, dass es schneller gehen kann.
Ja, wo du gerade ansprichst, dass es dann schneller geht, ist die Frage, was du dir davon versprichst, beziehungsweise genau deshalb gibt es ja oder gab es die Diskussion im Bundestag, ob man dann die Leute, die eben geimpft sind, dann schon für quasi wieder in ihren normalen Alltag entlässt oder ob quasi immer noch dieser Krisenmodus da ist und erstmal alle Leute geimpft werden, die geimpft werden wollen.
Also die Frage ist ja, die ist ja auch öffentlich debattiert worden dazu, ob man bereits Geimpften wieder Privilegien geben kann. Das hat auch die Bundeskanzlerin heute verneint, das wird es nicht geben. Das hat einen ganz einfachen Grund und da bin ich auch total auf der Schiene ihrer Argumentation. Sie hat gesagt, wenn du geimpft bist, kannst du ja nicht doppelt privilegiert werden. Du bist erstmal privilegiert, dass du geimpft bist und dass du zu den wenigen Geimpften in Deutschland gehörst. Und dann dir auch noch quasi Grundrechtsprivilegien, Restaurantbesuch oder so weiter, wieder zurückzugeben, das kann nicht sein. Aber es ist durchaus richtig, dass man, wenn es gibt, wird keine Impfpflicht geben und das finde ich gut, dass in dem Moment, wo das Angebot da ist, man komplett frei entscheiden kann, ob man sich halt impfen lassen kann oder nicht, oder lassen möchte oder nicht. Aber dann kann halt auch jeder Unternehmer, jedes Land auch vielleicht, ne? Also es gibt immer noch viele Länder, die eine gewisse Impfung voraussetzen. Und dann können Unternehmen oder Länder komplett frei entscheiden, ob sie auch Nicht-Geimpfte zulassen. Und dann wird sich jeder auch selber die Frage stellen müssen, werde ich mich jetzt impfen lassen, ja oder nein? Und werde ich dann auch mit den Konsequenzen meiner Entscheidung leben können, ja oder nein?
Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Denn wie es bestimmt jetzt schon rüberkam, wir sind halt für die Impfung und wir werden uns dann auch impfen lassen, wenn es möglich ist. Aber die Leute, die es halt kritisch sehen oder vor allen Dingen eben die Corona-Impfung kritisch sehen, man muss ja auch sagen, wir kennen noch nicht die Langzeitfolgen von der Impfung, also die Nebenwirkung. Aber das wird auf jeden Fall ein Problem sein, mit dem wir bzw. die Leute, die sich eben nicht impfen wollen, beschäftigen müssen.
Ich will nochmal gerade auf eine Frage bzw. auf eine Anmerkung zurückkommen, die du gerade gesagt hast. Was erhoffe ich mir, hast du gefragt. Was ich mir erhoffe, ist, dass je schneller es geht, also das heißt, wenn wir quasi diesen Stufenplan sehen, das heißt, je schneller wir die einzelnen Stufen abarbeiten, und das muss man ja auch sagen, es gibt keinen Zwang für gewisse Berufsgruppen, also für Pflegerinnen und Pfleger oder Krankenhauspersonal, es gibt keinen gesetzlichen Zwang dazu, sich impfen zu lassen. Da muss man halt auch einfach mal darauf setzen, dass der Großteil das macht. Je schneller wir da durch sind, desto schneller sind wir bei den Leuten, die vielleicht schon wie du und ich mit den Hufen scharren und sagen, wir möchten uns impfen lassen, wir dürfen aber nur noch nicht, haben gar kein Angebot. Und ich glaube, dass das eine sehr breite Masse ist. Also jetzt habe ich die aktuellste Umfrage der Bereitschaft für die Impfung in Deutschland liegt bei 67%, also knapp 70% der Befragten möchten sich impfen lassen. Ich würde es mir wünschen, wenn es noch höher wird, aber ich glaube, die Zahl wird auch steigen, wenn mehr Leute diese Impfung haben und auch Nebenwirkungen ein bisschen transparenter auch dargestellt werden. Ich glaube, dass diese 30%, die dann auch vielleicht sagen nein oder vielleicht noch nicht, dass viel damit zu tun hat, dass man halt, dass es ungewiss ist. Aber ich erhoffe mir ein bisschen auch die tatsächlich einfach die Rückkehr zu einer gewissen Normalität und glaube tatsächlich, dass viele darauf warten und dass je schneller alle dieses Impfangebot haben und annehmen können, das ist tatsächlich so die Erwartungshaltung auch von mir.
An der Stelle muss aber vielleicht nochmal gesagt sein, dass wir wirklich privilegiert sind, weil es soll ja sogar für uns Bürger, wenn dann quasi die Risikogruppen und so weiter geimpft sind, soll es die Möglichkeit geben, dass wir uns aussuchen können, welchen Impfstoff wir bekommen. Und es gibt, glaube ich, 3 oder 4 bekanntere Impfstoffe. Der bekannteste kommt ja schon von BioNTech und Pfizer. Da ist aber ja zu beachten, dass der sehr stark gekühlt werden muss, also bei minus 70 Grad. Und dann gibt es noch den von Moderna, der nicht so stark gekühlt werden muss, der aber eine
Wirkungsgrad wahrscheinlich, oder?
Genau, Wirkungsgrad, das war das Wort. Den hat. Und da frage ich mich, wie sollen wir uns Bürger jetzt darüber denn entscheiden, welchen Impfstoff wir nehmen sollen? Also ich meine, von der logistischen Perspektive hätte ich ja gesagt, ja, okay, wir nehmen den von Moderna, weil hat einen ähnlichen Wirkungsgrad wie von BioNTech und Pfizer. Und ja, muss man nicht kühlen, ist besser für alle. Aber ja, wir Deutschen sind ja eh so Leute, die über alles sich aufklären wollen und alles überprüfen wollen und sich dann entsprechend beraten zu lassen. Ich glaube, das schluckt sehr viel Zeit und ja, also ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, behindert uns aber, glaube ich, auch.
Ja, das stimmt. Also diese Privilegiertheit, dieses vielleicht auch zu viel an Informationen für Menschen, die zugegebenermaßen davon keine Ahnung haben. Und da inkludiere ich mich ausdrücklich, weil da gibt es da habe ich jetzt total alleine den normalen Impfstoff, dann den mRNA-Impfstoff und so weiter, also die ja auf eine komplett andere Funktion hat. Da habe ich keine Ahnung von und muss auch ganz ehrlich sagen, da kann ich mir 3 Stunden irgendeiner Dokumentation angucken. Da werde ich auch keine Ahnung von haben in der nächsten Zeit. Da bin ich aber ganz ehrlich mit dir, da verlasse ich mich auf meine Ärztin. Und wenn ich sage, ich kann geimpft werden, dann gehe ich da hin und sage, spritz mir die Impfung rein, von der du glaubst, das ist am besten. Und dann soll das einfach so sein. Weil ich verstehe das total, es gibt ja auch logistische Gründe und da möchte ich gleich auf einen anderen Punkt gleich hinaus, was das ja auch für Folgen hat. Aber ich weiß nicht, wenn die Wirkungsgrade gerade ungefähr gleich sind, dann muss man die Diskussion nicht verkomplizieren. Weil du gerade Logistikketten angesprochen hast und privilegierte Situationen, was mir diese Diskussion zeigt, ist, dass das halt eine sehr deutsche oder europäische oder vielleicht auch westliche Diskussion ist, der Großteil der Weltbevölkerung aber davon ganz weit entfernt ist. Nicht nur, weil sie ein anderes Gesundheitssystem haben, sondern erstens, weil sie die Infrastrukturen teilweise nicht haben für diese besagten gekühlten Container des Pfizer- und BioNTech-Impfstoffs, sondern weil die ganze Logistikkette und teilweise auch das Geld einfach fehlt. Also ich habe gerade noch einen Bericht gelesen, dass 2/3 der Weltbevölkerung noch bis zu 3 Jahre in dieser Pandemie sich befinden werden, weil dort kein Impfstoff und keine Herdenimmunität dadurch erreicht werden kann. Und das zeigt erstmal, okay, man muss auch die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Hoffnungen mal wieder in den internationalen Kontext setzen. Wir reden davon, dass diese Pandemie vielleicht Ende diesen Jahres, sagen wir mal in Deutschland, in Europa, nicht vielleicht ganz vorbei ist, aber dass sich so viele Leute geimpft haben, dass wir ein deutlich geringeres Risiko haben. Da ist ein Großteil der Weltbevölkerung noch meilenweit von entfernt und das ist auch ein bisschen Armutszeugnis.
Dem kann ich leider nur so zustimmen. Ja, aber also ich glaube generell, die Corona-Krise, die wird uns in dem Sinne noch ein bisschen länger beschäftigen. Aber bisher, finde ich, haben wir es eigentlich ganz gut gemeistert. Und das Jahr kriegen wir jetzt auch noch um. Und einfach nicht den Mut verlieren. Uns geht es doch echt gut.
Und ich wiederhole meine Nachricht vom Anfang dieser Folge, weil ich noch auf einer positiven Nachricht enden möchte. Denkt dran, Donald Trump ist nicht mehr US-Präsident. Es geht. Es wird so langsam.